Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wer von euch war denn schon mal in einer Oper? Ja, doch, eine ganze Menge Leute. Also Nadja und ich sind eigentlich nicht so die Operngänger, aber wir haben letzten September Besuch aus den USA gehabt und unsere Freunde wollten unbedingt in die Oper gehen. Ich habe auch ein Bild mitgebracht und dann haben wir doch gesagt, ja, das war wirklich cool, gehen wir doch mal in die Oper. Und wenn du schon mal in der Semperoper warst oder bei einer anderen Oper, wirst dir was aufgefallen sein, wirst du gemerkt haben, nämlich, dass es in einer Oper eine musikalische Struktur gibt. Also eine Oper ist eingeteilt in mehrere Akte. Und wenn sozusagen so diese Szenerie abläuft, wird da Spannung aufgebaut, dann wird es auch mal wieder ein bisschen ruhiger, dann gibt es Solos von Hauptakteuren. Generell ist ja die Oper natürlich immer ein bisschen lang. Nadja und ich haben auch herausgefunden, woran das liegt, nämlich, dass das, was man singt, immer wieder wiederholt wird. Also das geht ja dann so, hast du einen Stift, einen Stift und so weiter, ja, so. So, das heißt, eine Viertelstunde überlegt man, hat er jetzt einen Stift oder hat er keinen Stift, ja? Und dann kommt aber das große Finale, ja, also so zum Schluss von der Oper. Man nennt tatsächlich diesen Teil das Finale. Und was beim Finale passiert ist, da kommt das ganze Ensemble zum letzten großen musikalischen Szene zusammen. Also vorher singt mal der eine, mal der andere, mal der Gute, mal der Bösewicht so, keine Ahnung, mal Freund, mal Feind. Aber im Schlussakt, im großen Finale kommen alle zusammen. Der gesamte Chor, alle Instrumente geben ihr Bestes. Selbst der Hausmeister kommt noch mit auf die Bühne und singt mit. Ja, so man gibt beim Finale noch mal wirklich so richtig alles mit ganzer Kraft. Und jetzt kommt, jetzt überlegt euch, was machen wir denn eigentlich hier? Eigentlich sind wir ja im Gottesdienst, ja, und keine Opernvorstellung. So wie es bei einer Oper eine musikalische Struktur gibt, gibt es im Johannesevangelium, da wo wir uns gerade in der Predigtreihe befinden, eine literarische Struktur. Und so wie es bei der Oper ein großes Finale gibt, wo nochmal alle Register gezogen werden, alle mitmachen, keiner sozusagen wegbleibt, gibt es eine literarische Struktur beim Johannesevangelium, wo man mit der Geschichte oder wo die Geschichte ihren triumphalen Höhepunkt findet. Und an diesem triumphalen Höhepunkt sind wir heute. Wir werden jetzt gleich sozusagen die Verse lesen. Das Johannesevangelium hat sich aufgebaut über 20 Kapitel mit ganz viel Spannung. Was wird passieren? In welche Richtung wird es gehen? Triumphieren die Bösen oder die Guten? Wo geht es hin? Und heute sind wir an dem Punkt, wo im Johannesevangelium alle Register gezogen werden. Alle singen mit, selbst der Hausmeister ist da, ja. Und es gibt dieses große Boom, da, da, da. Und das gucken wir uns jetzt an. Seid ihr gespannt? Gut, okay. Gut, dann lasst uns zusammen lesen. Aus der Heiligen Schrift, Johannes 20, Kapitel 19, Vers 31. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sie sind ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, meine Hand an seine Seite, so werde ich nicht glauben. Jetzt kommen wir so langsam zum Crescendo. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Oper. Die Spannung ist aufgebaut. Thomas sagt, Es sei denn, ich werde ihn sehen, ich werde nicht glauben. Und jetzt kommt's. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und jetzt kommt die Trommel, die Trompeten, die Geigen, alles miteinander. Jetzt kommt der große Höhepunkt. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Mit diesen Worten endet die Geschichte, die direkte Erzählgeschichte von Jesus. Weil was als nächstes passiert, ist der dramatische Einschub von Johannes, der das Ganze nochmal bestätigt und sagt: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ta-ta-da! Ja. Dann gibt es zwar noch, also wir sind zwar nicht am Ende vom Johannesevangelium, es kommt noch ein Kapitel, aber das Kapitel, was noch kommt, ist der Epilog, ist der Nachtrag. So wie es im Johannesevangelium einen Prolog gab, also eine Vorgeschichte, eine Einführung, die ersten 14 Verse sind noch nicht Teil der Geschichte, sondern das ist Johannes' Art, überhaupt sozusagen die Leser auf die Geschichte einzustimmen, sie darauf vorzubereiten, was so kommt. Das Johannesevangelium, die eigentliche Geschichte, geht erst in Vers 14 los und endet aber hier triumphal im Kapitel 20, Vers 29. Und das, was danach kommt, ist der Nachtrag, wo man noch ein bisschen so zur Ruhe kommt, wo man die losen Enden noch so ein bisschen einsammeln muss, wo man nur so ein bisschen fragen muss, was ist denn jetzt eigentlich noch mit Petrus passiert, der hat ihn doch verleugnet, etc. etc. Das passiert im nächsten Kapitel, aber so dieses große Kabumm haben wir hier im Vers 29. Okay, schauen wir uns den Text Schritt für Schritt an. Als allererstes die ersten 3 Verse, als es Abend war, als die Türen verschlossen waren, aus der Furcht der Juden, Jesus in die Mitte der Jünger kommt und zu ihnen spricht: Friede euch. Zweimal macht er das. Den Abschnitt könnte man überschreiben mit: Jesus sagt Hallo zu seinen Jüngern. Ja, weil zweimal sagt er, so auf hebräische Art und Weise, wie man das unter den Juden so macht, Shalom. Aber das wäre nicht die richtige Überschrift, weil Jesus natürlich nicht nur Hallo sagt, indem er zu seinen Jüngern kommt und sagt Shalom kommt. Sondern ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen daran erinnern, ich habe vor genau sieben Wochen, ich weiß es noch genau, an exakt dieser Stelle gestanden und euch eine ganz wichtige Folie gezeigt, wo ich gesagt habe, dass die Geschichte des Kreuzes sich im Johannesevangelium sich selbst erklärt durch die Details, die wir in der Geschichte finden. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo du gesessen hast, als ich euch die Folie gezeigt habe. Aber das ist ganz wichtig, um das Johannesevangelium oder um die Geschichte um das Kreuz zu verstehen. Weil Johannes erklärt niemals, er hört nie auf und sagt: Ach übrigens, Jesus hat das am Kreuz gesagt, das bedeutet das oder das ist, um das zu erfüllen. Johannes gibt auch kein Abendmahl beschreibt nicht das Abendmahl mit seinen Jüngern, um die theologische Bedeutung des Johannesevangeliums zu erklären, sondern das, was er macht, ist, er beschreibt die Geschichte in den Details und der Leser muss auf die Details aufpassen, weil die Details selber die Geschichte erklären. In gewisser Weise könnte man das vielleicht mal so sagen, so wenn ich mal so einen coolen Spruch als Theologe raushauen darf, vielleicht mal damit berühmt, ist: Die Geschichte ist selbsterklärend. Zu verstehen, was die Geschichte eigentlich soll, muss man sich die Details anschauen. Und hier haben wir ein ganz wichtiges Detail. Wir lesen das so drüber und sagen: Na ja, gut, irgendwas muss es ja zu seinen Jüngern gesagt haben, sonst wäre ja ein bisschen so awkward gewesen, ja, also ein bisschen eigenartig. Plötzlich steht er da und sagt nichts. Ja, also ist doch irgendwo sinnvoll, mal zu sagen: Shalom. Hi. Ja, und für die Schwerhörigen gleich nochmal: Hallo. Shalom. Ja? Nein, das ist aber nicht, was passiert, sondern in den Details haben wir einen ganz wichtigen Hinweis. In der Art und Weise, wie Jesus seine Jünger begrüßt, haben wir ganz tiefe Theologie, haben wir eine Erklärung des Kreuzes und haben wir eine Erklärung der Auferstehung. Gucken wir uns das zusammen an. Was natürlich als allererstes was passiert, ist, dass hier der Text sagt, die Türen waren zu. Und natürlich dienen die verschlossenen Türen dazu, um die Situation der Jünger zu erklären. Nämlich, die haben immer noch Schiss vor der jüdischen Führung. Und der Schiss ist absolut gerechtfertigt, weil die jüdische Führung wollte ja nicht nur Jesus ausmerzen, sondern die ganze Bewegung, die ganze Idee und damit auch seine Nachfolge. Das heißt, die Jünger sind voller Angst und verstecken sich da irgendwo, machen die Tür zu, aber die zue Tür hilft uns, die Natur der Auferstehung von Jesus zu verstehen. Denn was Jesus macht ist, er erscheint einfach mitten im Raum. Ohne, dass er anklopfen muss. Also noch 3 Tage vorher, wenn Jesus in denselben Raum gegangen wäre, hätte er anklopfen müssen. Hätte er sagen können, macht mal den Riegel auf. Also, ich bin's, Jesus. Aber jetzt, wo er auferstanden ist, muss er das nicht mehr machen. Das heißt, was uns diese Gegebenheit, dafür, wofür sie uns sensibilisiert ist, und das ist das eines der Anliegen von Johannes, um aufzuzeigen, die Auferstehung ist nicht einfach nur so ein Zustand zurück zum Alten. Jetzt haben wir unseren alten Jesus wieder. So, jetzt ist er wieder lebendig. Schön, ist wieder so wie früher. Es ist eben nicht so wieder wie früher, sondern die Auferstehung war nicht eine Auferstehung zurück, sie war eine Auferstehung vorwärts. Sie war eine Auferstehung in einen anderen, in gewisser Weise durch derselbe Auferstehungsleib, aber dennoch in einen veränderten Auferstehungsleib, in einen Auferstehungsleib, wo Jesus in gewisser Weise seinen verherrlichten Auferstehungsleib schon hat, der natürlich trotzdem noch verborgen war, oder seine Herrlichkeit noch verborgen war, weil sonst könnte man das gar nicht aushalten, ihn so zu sehen. Und dann kommt Jesus natürlich in die Mitte und sagt das, wie die Hebräer, gut, wir kennen es nur auf Griechisch, aber wahrscheinlich ist das hebräische Äquivalent von Shalom Tieltem, also Frieden sei mit euch. Und jetzt kommt der Grund, warum der Friede mit euch eine ganz tiefe Theologie vermittelt. Nämlich, erstens, Jesus sagt es zweimal und dann, ich habe es euch auch da unten auch so ein bisschen aufgezeigt, man sieht, die Struktur des Textes. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Und dann sagt er wieder, Friede sei mit euch. Das heißt, seine durchbohrten Hände und seine zerstochene Seite haben etwas mit dem Friedensgruß zu tun. Haben etwas mit der Zusprechung des Friedens zu tun, den Jesus seinen Jüngern sagt. Und natürlich, wenn wir uns einfach nochmal daran erinnern, an das große Konzept des Friedens im Alten Testament, müssen wir natürlich uns daran erinnern, dass es hier hauptsächlich um den Frieden mit Gott geht, der im Alten Testament unerreichbar war. Und dass dieser Friede jetzt durch Jesus nageldurchbohrte Hände Realität wurde. Das heißt, erinnert euch bestimmt an Jesaja, ganz oft kommt es vor, ich habe es euch nur zweimal mitgebracht, Jesaja 48, 22 und 57, 21, mit kleinen Variationen sagt der Text immer dasselbe. Kein Frieden den Gottlosen, spricht der Herr. Es gibt keinen Frieden für Gottlose. Jetzt müssen wir uns noch mal ganz kurz daran erinnern, wer eigentlich die Gottlosen sind. Ich liebe meine Friseuse. Also nicht nur dadurch, dass sie einen guten Job macht. Ich war am Donnerstag beim Friseur, also es ist noch Zeit, mir Komplimente zu machen. Ja. Nicht nur, weil sie sehr gut schneidet und wirklich so das Beste rausholt aus den bisschen Haaren, die noch übrig sind, sondern weil sie auch, meine Friseuse hat so eine warmherzige Ausstrahlung, die ist so ein bisschen wie meine Mutti. Ja. Also meine Mutti kann nicht verbergen, wie es ihr wirklich geht. Man merkt das sofort. Ja, also und so ein bisschen ist meine Friseuse und man kann sich ihr so wunderbar unterhalten und man weiß genau so, wo sie steht, dann ein bisschen so, was sie denkt und sie fühlt. Und worüber haben wir uns unterhalten beim Friseur? Über den Papst, der letzte Woche gestorben ist. Und da ging es um die Unterhaltung, ob ich nur sehr traurig bin über den Papst. Und da habe ich es ein bisschen erklärt, dass es so einen Unterschied gibt zwischen katholisch und evangelisch etc. etc. Und dann sagt sie mir, ach übrigens, ich fahre ja in Urlaub dieses Jahr nach Rom. Und nachdem ich den Urlaub gebucht habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ja dieses Jahr so ein besonderes Pilgerjahr ist und dass Rom so voll ist mit einem Haufen Leuten. Warum das denn so ist? Und dann habe ich ihr gesagt, naja, das hat damit was zu tun, wenn ein Sünder oder wenn Leute Sünder sind und sie merken, sie sind Sünder, gibt es sozusagen in einem Gedankengut zwischen evangelischen oder Klammer auf, echten biblischen, der echten biblischen Idee, die Möglichkeit, direkt zu Gott zu kommen und zu ihm zu sagen, ich brauche Vergebung. Im katholischen Glauben gibt es Vergebung unter anderem dadurch, weil dieses Jahr ein Jubeljahr ist, indem man sich auf der Webseite registriert bei der katholischen Kirche, natürlich Mitglied der katholischen Kirche sein, etc., etc., und nach Rom fährt, fliegt, läuft, wie auch immer, und durch die goldene Pforte im Petersdom läuft. Und dann bekommt man, weil dieses Jahr ein Jubeljahr ist, so plus minus alle 25 Jahre, einen Generalablass für alle Sünden, die man vorher begeben hat. Und in dem Augenblick guckt mich meine Friseuse an mit erstauntem Gesicht und sagt, da ist ja Rom, wenn ich da bin, voller Sünder. Und in dem Augenblick merke ich eigentlich, was sie unter dem Begriff Sünder versteht. Sie denkt an kriminelle Schwerverbrecher, so mit Totenkopf-Tattoo. Alle Kriegsverbrecher, Vergewaltiger sammeln sich in Rom ausgerechnet in der Woche, wo sie dort Urlaub machen will. Und ich habe das dann so ein bisschen versucht zu erklären und zu sagen, nee, Sünder sind wir alle. Und sie braucht keine Angst zu haben, es werden in Rom, wenn sie dann da sein wird, unwahrscheinlich nette Leute da sein. Die werden so lieb sein und die sind trotzdem Sünder. Und jetzt kommen wir zurück zum Text. Wir sind alle sehr lieb oder die meisten von uns sind sehr lieb und trotzdem sind wir Sünder. Trotzdem sind wir gottlos. So wie der Römerbrief das erklärt. Der Römerbrief sagt, keiner sucht Gott aufrichtig, aber auch wirklich keiner. Die gesamte Menschheit, keiner ausgeschlossen, leidet unter einer Gottesferne. Und deshalb gilt dieser Zuspruch, und das muss man, die Dramatik muss man verstehen, kein Friede den Gottlosen. Er gilt uns. Kein Friede mit Gott. Und jetzt verstehen wir die Dramatik der Geschichte. Das müssen wir im Hintergrund haben. Wir müssen verstehen, wir sind damit gemeint, in dem Augenblick, wo Gott sagt, kein Friede den Gottlosen. Und jetzt kommt Jesus in die Mitte der Jünger, zeigt seine nageldurchbohrten Hände, zeigt seine Hände und sagt, Friede mit euch. Das, was im Alten Testament so unerreichbar war, das, was aber Gott vorhergesagt hat, was er eines Tages machen wird. Ich habe es euch mitgebracht, Jesaja 53, Vers 5, muss es sein. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung gebracht. Jetzt steht Jesus vor den Jüngern, zeigt seine Hände und sagt, Friede mit euch. Und die Theologie dahinter ist, das Kreuz und die Auferstehung wird erklärt, was das Ganze sollte. Das Ganze sollte etwas bewirken, dass nämlich Frieden mit Gott, eine echte, ewig währende Versöhnung, jetzt geschaffen worden ist, aufgrund der nageldurchbohrten Hände, aufgrund der kaputten Seite von Jesus. Das heißt, Jesus erklärt in drei ganz kurzen Minisätzen tiefste Theologie, was am Kreuz passiert ist. Der Frieden mit Gott, der vorher nicht möglich war, ist jetzt ausschließlich dadurch möglich, dass ich mein Werk am Kreuz vollständig für dich verbracht habe. Friede sei mit dir. Komm und genieß den Frieden. Und dann habe ich gestern mich ablenken lassen und habe während der Predigtvorbereitung noch die Beerdigung des Papstes angeguckt. Und mir ist zufälligerweise aufgefallen, nicht zufälligerweise, mir ist unter anderem aufgefallen, dass man für den Papst gebetet hat und so in meiner eigenen Übersetzung, und nicht meine eigene, so wie die Übersetzung lief ins Deutsche, hat man unter anderem für den Papst gebetet, dass Gott doch wohl angucken möchte, wie sehr er sich für die Kirche eingesetzt hat und dies ihm entlohnen soll. Und da habe ich mir in einem kurzen Augenblick gedacht, wie wäre es, wenn ich eine katholische Beerdigung kriegen würde und was würdet ihr dann beten für mich? O Herr, sieh, dass er seine Predigten immer überzogen hat. Entlohne es ihm. Ja, so. Und dann bin ich nicht mal so richtig sicher, ja, ob das eine gute Idee ist, ja, so, das so zu beten. Nein, ist es nicht so, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass Gott uns etwas entlohnt, sondern unseren Frieden mit Gott haben wir gekriegt, einzig und allein, ausschließlich deshalb, weil Jesus seine nageldurchbohrten Hände uns zeigt und sagt, Friede sei mit euch. Und dann weiß ich, wie es den meisten von uns geht. Die meisten Christen sind nicht diese hartgesottenen, hartherzigen, unsensiblen Menschen, sondern ich habe mich unterwegs mit Friedhelm auf dem Weg nach Leipzig am Freitag unterhalten und dann über anderen ging es da so um Themen, wie es uns so geht und welche Versuchungen wir alle wieder liegen, etc., etc. Und Friedhelm und wir haben uns dann beide unterhalten, haben gesagt, wenn wir ein Seelsorgegespräch haben und wenn Leute zu uns kommen und sie sagen, ich bin geplagt von Schuldgefühlen, dann wissen wir genau, was wir sagen sollen. Aber in unserem eigenen Leben, also meinem Leben und in Friedhelms Leben, ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn ich es so sage, ist es manchmal so schwer, dass es uns selbst ins Herz fällt, dass wir zu Christus und zu Gott kommen können und sagen können, oh, keine Ahnung, oh, da bin ich auch wieder mal daneben getapst. Aber ich komme zu dir, ich schaue mir deine nageldurchbohrten Hände an und ich kann mir selbst mir das so ein bisschen vorstellen, wie du mich anguckst, lächelst und sagst, Friede sei mit dir. Und lass uns das mal so machen, stell dir das mal so ein bisschen vor. Das ist ja keine Einbildung, sondern das ist das, was Gott uns zuspricht in seinem Wort. Wenn Jesus zu dir kommen würde, wenn er jetzt zur Tür reinkommen würde, ich weiß, wie es mir oder dem einen oder anderen gehen würde. Wir würden denken, oi, ob dann alles rauskommt, wie auch immer. Keine Ahnung, kriege ich als allererstes Schelte oder wie auch immer. Und das hätte Jesus auch machen können. Er hätte zu seinen Jüngern kommen können, in den Raum erscheinen können und sagen können, wo wart ihr, als ich am Kreuz hing? War nämlich keiner mehr da. Alle waren weg. Nur zum Schluss ist Johannes noch gekommen. Aber das Erste, was er macht, ist, er kommt zu ihnen und er kommt zu dir, zeigt dir seine nageldurchbohrten Hände. Und stell dir es vor, ich höre es gleich auf, für ein paar Sekunden zu reden. Kommt zu dir und sagt, Friede sei mit dir. Ich habe es für dich gemacht. Ich habe es für dich geschafft. Ist nicht klasse? Lass es zum nächsten gehen. Als nächstes kommt die Sendung der Jünger und es kommen mehrere Verse, bei denen, und der Vers, der uns am meisten aufstößt, ist der Vers, wo Jesus sagt, wem ihr die Sünde vergebt, den werden sie vergeben, wem sie egal ist, dem sind sie nicht vergeben. Und natürlich könnte man über diese Verse eine eigene Predigt machen, aber ich will ja noch zum großen Crescendo kommen. Deshalb husche ich über diese Verse einfach nur so kurz drüber und fasse nur kurz zusammen. Was Jesus natürlich nicht macht, er gibt den Jüngern, also erstmal den Jüngern nicht und uns schon gar nicht, so eine willkürliche Fähigkeit, Sünden zu vergeben, wen immer wir wollen, wie es uns gerade passt. Also es ging nicht darum, dass Petrus da sitzen konnte und sagen konnte, nee, du warst immer frech, dir vergebe ich die Sünde nicht. Du hast dein Brot mit mir geteilt, dir vergebe ich die Sünde. Darum geht es ja nicht, sondern die Art und Weise, Sünden zu vergeben, und das hat übrigens auch was mit dem Frieden zu tun. Friede sei mit euch, ist ja eingebettet in den großen Kontext, ist eingebettet in die große Geschichte. Und die Geschichte ist, dass Jesus kommt, seine Hände zeigt zu den Jüngern und sagt, ihr seid meine Botschafter, ich sende euch jetzt gleich, so wie der Vater mich gesandt hat, um Zeugnis von mir selber und vom Vater zu teilen und zu sagen, so ist der Vater und so ist der Sohn, so sende ich jetzt euch, dass ihr Zeugnis von mir ablegt und sagt, das ist der Jesus Christus, das habt ihr gemacht. Und wenn ihr dann hingeht in der Kraft des Heiligen Geistes, habt ihr die Fähigkeit, Sünde zu vergeben oder nicht zu vergeben. Implizit, Klammer auf, abhängig davon, ob die Botschaft angenommen wird, dass der Kreuzige mit seinen nageldurchbohrten Händen wieder auferstanden ist und man ihn glaubt und man ihn annimmt. So, das heißt, was die Jünger hier bekommen, sie bekommen einen Auftrag, Christus zu verkünden, was er am Kreuz getan hat Und an dieser Verkündigung, an diesem Auftrag, wenn du glaubst, dass er der Nageldurchbohrte Jesus ist, der für dich es ist vollbracht am Kreuz verbracht hast, dann kannst du die Sünde vergeben. Wenn derjenige es nicht annimmt, wird die Sünde von Gott nicht vergeben. Jetzt kommen wir zum großen Crescendo. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt der Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihnen: Wir haben den Herrn gesehen. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal deiner Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, meine Hand an seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wir kommen zu Thomas, und ich habe so ein bisschen daran gedacht, ich kenne einige Thomase bei uns in der Gemeinde. Und oft wird den Müttern und Vätern von Thomas ja gescholten, weil sie einen sehr eigenartigen Namen für ihren Sohn ausgesucht haben. Also man stellt sich das so ein bisschen vor, der Thomas freut sich so seine ganze Kindheit über, dass er so einen schönen Namen hat. Und plötzlich in der Teenagerzeit lesen unsere Thomase das erste Mal Johannes Kapitel 20. Und das Gespräch mit dem Vater und der Mutter hätte ich gern mal gesehen. Ja? Warum habt ihr mir diesen blöden Namen ausgesucht? Thomas war der Zweifler. Aber wir tun den Müttern und den Vätern der Thomase Unrecht. Weil Thomas ist nicht wirklich der Zweifler. Thomas hatte einfach das Unglück, zu dem Zeitpunkt nicht dabei zu sein, als Jesus da war. Das ist ja nicht, dass er mehr zweifelt oder mehr glaubt oder weniger glaubt als die anderen. Thomas in gewisser Weise ein stinknormaler Jünger. Das Einzige, was ihm den Unterschied macht, ist, keine Ahnung, der war an dem Tag Kaffee trinken oder arbeiten oder keine Ahnung, was er war. Er arbeitet wahrscheinlich nicht, weil es war ein Sabbat. Nee, es war der siebte Tag, da hätte er arbeiten können. Ist egal, er war nicht da. Punkt. Und was jetzt passiert ist, 10 Leute erzählen dem Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und natürlich ist die Unterhaltung wahrscheinlich ein bisschen länger als nur wir haben den Herrn gesehen. Weil was wir gleich sehen werden, ist die Antwort von Thomas, es sei denn, ich sehe seine nageldurchbohrten Hände und lege seine Hand in seine Seite, die kommt nicht aus der kalten. Sondern wahrscheinlich ist die Unterhaltung so abgegangen. Thomas kommt und die Jünger sagen, du Thomas, wirst du nicht gesehen, da kannst du gar nicht glauben. Wir waren dort, die Türen waren zu, da macht es puff und der Jesus war da. Und wir haben es alle erst nicht geglaubt. Und dann sagt er zu uns, Friede mit uns. Und hat er uns Theologie erklärt, hat gesagt, Jesaja 53 ist in mir erfüllt. Und dann die Hände. Und jetzt verstehen wir das Alte Testament. Jetzt ist alles klar. Dann war keine Ahnung. Petrus hat gesagt, kann ich mal anfassen? Hat er angefasst. Johannes hat auch gesagt, hat angefasst. Übrigens nicht ausgedacht, sondern im ersten Johannesbrief sagt Johannes, wir haben ihn getastet. Wir haben ihn angefasst. Und in dem Augenblick sagt Thomas, also ihr könnt mir viel erzählen. Ja? Also keine Ahnung, was mit euch los war oder so. Und dann sagen die Jünger, nein, du kannst es wirklich glauben. Wir haben die Hände gesehen, wir haben da angeguckt. Und Johannes hat ja selber gesagt, schau mal her, mal gucken eigentlich, ob das wirklich real ist. Das war echt. Ja? Und in dem Augenblick sagt Johannes, es sei denn, was du mir jetzt erzählst, dass er da wirklich da war und seine Hände zeigt, es sei denn, ich sehe es auch, werde ich nicht glauben. Und dann findet das nächste Ereignis 8 Tage später statt. Nach der jüdischen Zählweise ist es wieder an einem Sonntag, wieder ein Auferstehungssonntag. Jesus kommt zu Thomas. Man muss sich den Schrecken von Thomas vorstellen. Also erstens steht da Jesus vor ihm und zweitens spricht er ja ihm, das geht richtig ins Herz. Thomas, komm her, nimm deine Hand, leg die in meine Hand rein, nimm deine Finger in meine Hand rein, nimm deine Hand, leg sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Jesus war ja gar nicht dabei, als Thomas das gesagt hat. Sondern das ist eine ganz persönliche Aufforderung von Jesus an Thomas, die Jesus nicht hätte wissen können. Es sei denn, er ist allwissend. Und das ist nichts Neues im Johannesevangelium. Wir haben das ja oft. Geht im ersten Kapitel schon los. Nathanael kommt, sagt, gucke ich mir an. Die erzählen alle große Messias, von wegen Messias. Kommt und Jesus sagt, bevor Philipp dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und ich weiß nicht, was da die Umstände drum waren. Auf alle Fälle ging es dem Nathanael total ins Herz. Der kennt mich. Der weiß meine tiefsten Gedanken und Sorgen. Der weiß genau, wie es mir geht. Und jetzt kommt dieser Jesus, der Auferstandene, zu Thomas und sagt, Thomas, ich weiß alles über dich. Zeig mir her dein Händchen und leg das hier rein. Sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Jetzt kommen wir, und das ist das ganz Wichtige, warum ich das euch gesagt habe, jetzt kommen wir zu dem großen Crescendo, weil man muss wissen, wo man im Johannesevangelium ist. Man ist nicht irgendwo so in der Mitte oder an einer Seite, dass dieses Bekenntnis von Thomas jetzt plötzlich kommt, sondern man ist am absoluten Höhepunkt der Geschichte. Die Spannung ist aufgebaut. Ich werde niemals glauben. Jesus kommt, zeigt dich. Und jetzt kommt der ganz berühmte, wichtige und große Ausspruch. Und wir dürfen das nicht vergessen. Das steht im Zentrum. Da steht, also wenn das, das hat man halt damals nicht so gemacht. Damals hat man, ich zeige es euch gleich, was man gemacht hat, damals hat man mit anderen literarischen Kniffs gearbeitet. Aber heute hätten wir da eine Überschrift drauf gemacht, Platz gelassen, fett gedruckt, kursiv, mit Schriftgröße 72 oder irgend sowas. Das guckt sofort raus aus der Schrift, das ist so prominent. Mein Herr und mein Gott. Das ist der Höhepunkt des Johannesevangeliums. Nämlich, was passiert ist jetzt, dass Thomas das glaubt, dass wenn Jesus auferstanden ist, muss dieser Jesus eine ganz besondere Person sein. Thomas hat ja eine Vorgeschichte. Das kommt ja nicht unerwartet. Thomas denkt sich ja nicht aus und sagt so, ja, eine neue theologische Aussage, mein Herr und mein Gott, wie wär's denn damit? Sondern dieser Thomas ist die ganze Zeit diesem Jesus mitgegangen. Er hat gesehen von Anfang an, was Jesus behauptet hat. Er hat gesehen, dass Jesus immer wieder Dinge getan hat, wo man eigentlich denken müsste, mein Gott, da habe ich immer gedacht, das kann nur Gott. Dann spricht Jesus über sich selbst und sagt, pass auf Leute, ich werde Dinge machen, das sind die exquisiten Privilegien nur des allmächtigen Gottes. Tote auferwecken, Gericht üben. Johannes Kapitel 5, dieselbe Ehre zu bekommen wie der Vater, das bin ich, das ist das Vaters Ziel, dass ich auf dieselbe Art und Weise geehrt werde, wie der Vater geehrt wird. Und dann könnt ihr euch noch daran erinnern, bei der Verhaftung von Jesus, ich stand ungefähr hier, hat Jesus, als er verhaftet werden sollte, als sie ihn gefragt haben, wen sucht ihr? Und sie gesagt haben, Jesus von Nazareth, er hat zu ihnen gesagt, Ego, Eimi. Und ich stand hier und habe gesagt, da sind damals den Leuten die Kopfhaare hoch und runter gegangen, weil es ein Ausspruch Gottes ist aus Jesaja. Ich bin, nimmt nur der allmächtige Gott auf seine Lippen. Und bei der Verhaftung wollte Jesus zeigen, wer eigentlich überhaupt hier verhaftet wird. Der allmächtige Gott wird verhaftet. Kein Wunder, dass jetzt, wo das Crescendo kommt, wo wir an dem Punkt sind, wo er sagt, jetzt kommt alles nochmal zusammengefasst, der Hausmeister kommt auf die Bühne. Jetzt wird das große Schlusslied gesungen. Natürlich ist es selbstverständlich, dass jetzt eine Zusammenfassung kommt und dass Thomas sagt, was du die ganze Zeit von dir behauptet hast, hast du vorher immer, mit gewissen Ausnahmen in seinen Wundern, immer nur behauptet. Aber jetzt kam dein größter Beweis, deine Auferstehung. Du bist, wer du gesagt hast, wer du bist. Du bist mein Herr und mein Gott. Und was Thomas macht, ist Folgendes. Er nimmt die Kombination, die wir im Alten Testament haben oder in der Septuaginta haben, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, da kommt nämlich dieses Wort Kurios Theos, der Herrgott, also meine Oma hat immer mal gelegentlich gesagt, ja, der Herrgott, keine Ahnung, wie auch immer, das ist zutiefst biblisch. Das ist ganz oft eine Anrede Gottes im Alten Testament, der Doppelname, Yahweh Adonai. Und als die Übersetzer, die griechischen Übersetzer, das vom Hebräischen ins Griechische übersetzt haben, haben sie für Yahweh Adonai Kurios Theos übersetzt. Und was Thomas jetzt macht, ist, er nimmt die Kinderbibel, die er hat, wahrscheinlich hat er aus der Septuaginta gelesen, nimmt sie und spaltet den Gottesnamen auf und sagt, Jesus, du bist Kurios Theos, du bist mein Herr und mein Gott. Und dann kommt Jesus und sagt, Thomas, du hast gesehen und geglaubt. Glücklich sind die, die nicht sehen und dasselbe wie du glauben. Das heißt, was Thomas hier macht oder was Jesus mit Thomas macht, ist, er hilft uns zu definieren, was echter biblischer Glaube ist. Wenn du nämlich ein echter Christ sein willst, musst du dasselbe Bekenntnis wie Thomas haben. Musst du zu Jesus kommen und musst zu ihm sagen können, mein Herr und mein Gott. Alles, was kürzer ist als dieses Bekenntnis, ist zu wenig, um als echten biblischen Glaube definiert zu sein. Und der Vers ist für mehrere Sachen wichtig. Der ist erstens wichtig. Der ist erstens wichtig für die Zeugen Jehovas, die zu dir an der Tür klingeln werden. Und einige andere Leute, die an Jesus gerne glauben wollen, aber die den Schritt nicht gehen wollen und sagen wollen, er ist wirklich Gott. Und natürlich, ich habe das öfters gemacht, keine Ahnung, Zeugen Jehovas saßen bei mir auf der Terrasse oder andere Leute haben uns darüber unterhalten. Und dann sind wir zu Johannes Kapitel 20 gegangen und natürlich ist man dann ein bisschen in Erklärungsnot, weil es scheint so offensichtlich zu sein, mein Herr und mein Gott, dass Jesus wirklich Gott ist. Und es gibt meist so, es gibt zwei große Antworten darauf, diejenigen, die sagen, dass Jesus nicht wirklich Gott ist. Und die Antwort Nummer eins ist, Jesus hat das nur so, oder Thomas hat das nur so nebenbei gesagt. So wie da war so erschreckt von dem Jesus, dass er plötzlich vor ihm stand und hat gesagt, ach mein Gott. Ja. Aber diese Antwort ist nicht plausibel, weil so lässig ist ein Jude im ersten Jahrhundert nicht mit dem Gottesnamen umgegangen. Man hat sehr weise gewählt, wann man den Gottesnamen ausspricht und wann nicht. Aufgrund dessen, dass natürlich die 10 Gebote oder eines der 10 Gebote ist, du sollst meinen Namen nicht so lächerlich machen, ja? Und sondern meinen Namen ehren. Und die zweite Antwort, die die Menschen geben, die den Schritt nicht gehen können, zu sagen, Jesus ist Gott, die ist meistens, ja, das war ein unreifer Glaube des Thomas. Ja, also der ist noch nicht, der war auch noch so durcheinander von all dem, was jetzt passiert, der hat da was rausgehauen, was er nicht wirklich so gemeint hat. Und was im Nachhinein, keine Ahnung, wissen wir es jetzt alle besser. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal so das Johannesevangelium angucken. Wenn die Jünger irgendwelchen Mist gequatscht haben, hat Jesus das einfach nur so übergangen? Also als Petrus zum Beispiel gesagt hat, Jesus, weißt du was, Messias bist du, aber sterben auf keinen Fall, hat Jesus doch auch nicht gesagt, oh ja gut, okay Petrus, es war völliger Blödsinn, was du sagst, aber komm, tu mal so, als wenn es nicht ganz so wichtig wäre. Nein, was Jesus gemacht hat, ist, sobald die Jünger irgendwelchen Unsinn dahergeredet haben, kam aber die knallharte Ansage. Weiche von mir, Satan! Und auch im Johannesevangelium. Ich glaube, es war Philipp, der Jesus sagt, wenn ihr den Vater sehen wollt, müsst ihr mich angucken. Und Philipp sagt, Mensch, Jesus, so zeig uns doch mal den Vater. Das sagt Jesus auch nicht. Ja, keine Ahnung, komm, ist nicht so wichtig, lass mal einfach zum nächsten Thema übergehen. Ja? Sondern er sagt, Philipp, bist du nicht ganz dicht oder was? Warst du nicht die ganze Zeit bei mir? Und solcher theologischer Unsinn kommt aus deinem Mund. Und das war ja noch was, das war ja eine Kleinigkeit im Vergleich, dass plötzlich jetzt jemand, stell mal vor, Jesus war nicht Gott, ja? Und plötzlich sagt der Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott, und jetzt muss ich Jesus überlegen, für die restliche, keine Ahnung, wie viele tausend Jahre von Kirchengeschichte, das wird jetzt brenzlig, wenn die nicht mitkriegen, dass das eigentlich unreifer Glaube war. Das hätte Jesus nie so übergangen dürfen, sondern ganz im Gegenteil, übergeht es dann noch nicht nur so weiter, sondern er sagt ja auch noch ganz explizit und sagt so, lieber Thomas, er belohnt ihn dafür, er sagt, du hast geglaubt, richtig geglaubt hast du, weil du gesehen hast. Gesegnet sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Und jetzt zeige ich euch so ein bisschen so eine literarische Struktur, wie man das gemacht hat. Könnt ihr euch dann im Heft nochmal genau angucken, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Die Worte von Jesus sind ganz bewusst gewählt und sind in einem sogenannten Chiasmus angeordnet. Das heißt, ganz bewusst sagt Jesus, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das heißt, er benutzt zweimal das Wort Glaube. Glaube, Glaube. Dann in der Mitte kommt die große Aussage, mein Herr und mein Gott. Und dann kommt die Antwort von Jesus wieder, weil du gesehen und geglaubt hast, glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Wieder Glaube, Glaube. Also in der Struktur haben wir Glaube, Glaube, mein Herr und mein Gott, Glaube, Glaube. Und es ist eindeutig, es ist von der Struktur her, wie das aufgebaut ist, wie man damals geschrieben hat. Im Zentrum steht die Idee, mein Herr und mein Gott, und das wird eingerahmt, was biblischer Glaube ist. Das muss man glauben, wenn man wirklich glauben will, wer Jesus ist. Das ist wichtig für zwei Arten. Erstens, Thomas personalisiert das. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Ich habe eine Studienkollegin gehabt, viele Jahre her, als ich noch hier in Dresden Medizin studiert habe. Und wir haben uns immer mal über den Glauben unterhalten. Und irgendwann fand sie die Idee, ewiges Leben von Jesus zu kriegen, interessant. Und kam zu mir und hat gesagt, können wir eigentlich machen. Könnte ich mir vorstellen. Da habe ich mich riesig gefreut, habe gedacht, sie wird Christ, endlich mal jemand, ja so. Und habe ihr gesagt, das ist so super, klasse, Wahnsinn. Was wir jetzt machen ist, wir beten einfach und du gibst dein Leben in Jesu Hände und du sagst ihm, du bist mein Herr und du darfst mit mir tun und lassen, was du willst. Und dann sagt sie, nee, das will ich nicht. Ich will ewiges Leben von ihm haben. Aber bestimmen, wo es in meinem Leben lang geht, das will ich selber. Und ich war damals kein Theologe, sondern ich war, keine Ahnung, theologisch grün an den Ohren. Aber eine Sache wusste ich, du kannst das eine nicht haben, wenn du das andere nicht haben willst. Du musst zu Jesus sagen, mein Herr. Und das ist was Tolles, es ist was Geniales. Wir sind hier angekommen bei einer Definition, was es bedeutet, Mensch zu sein und wofür es sich zu leben lohnt. Wir müssen uns ja vorstellen, der Mensch kommt ja als Lebewesen nicht undefiniert auf die Welt, im Sinne von, das ist so ein neutrales Wesen und das darf sich dann irgendwann mal selbst entscheiden, was es eigentlich im Leben will, wofür es im Leben eigentlich geht. Die meisten Menschen denken so. Also zu meiner Zeit, es gibt immer, sagen wir so, jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen, zu meiner Zeit war es auch so, das Leben bestand darin, dicke Mercedes zu fahren. Das war unter anderem auch mein Lebensziel. Ich wollte so einen richtig fetten, dicken Mercedes mit so einer wahnsinnigen Motorhaube vorne, dass der Stern ganz weit vorne steht und dann geht so, das Gartentor auf und hier kommt ja, Dirk Müller, ja, so mit seinem fetten Mercedes um die Gegend gefahren. Das wollten damals alle. Heute sind es andere Dinge. Heute entscheiden wir, wer wir sind, hauptsächlich an Sexualität und an Gender. Und heute geht es darum, eine neue Generation sucht wieder danach, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben, was will ich eigentlich, und guckt auf sich selber, um selber zu definieren, ja, wer bin ich eigentlich, tut es mir irgendwo weh, vielleicht bin ich glücklicher, wenn ich ein ganz anderer Mensch wäre, vielleicht bin ich glücklicher, wenn ich eine Frau wäre oder ein Mann oder wie auch immer. Und ich habe tiefstes Verständnis und Sympathie mit den Menschen, weil ich weiß, wie verzweifelt sie sind. Aber es nützt überhaupt nichts und es ist Betrug an diesen Menschen, ihnen zu sagen, ja, probier's doch einfach mal. Weil es ist von vornherein klar, wir werden unsere Erfüllung nicht daran finden, selber zu gucken, was könnte ich vielleicht doch, wie könnte ich mein eigenes Leben definieren. Wir werden unsere Erfüllung finden. Und Erfüllung heißt nicht, dass ich jeden Tag einfach nur glücklich aufwache und mir nur gut geht. Sondern das Gesamtpaket, das ganze Leben ist, wenn Jesus sagt, glücklich ist der zu schätzen, der zu mir kommen kann und sagen kann, zu Jesus, zu seinem Sohn, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Du definierst, wer ich bin. Du definierst, wie ich zu leben habe. Du bist derjenige, der mir den Weg weist, der Herr für mich bist. Und ich finde eine Freude daran, dir zu gefallen und dir nachzufolgen. Und das zweite und der letzte Punkt, jetzt sind wir gleich am Ende, ist, wofür es natürlich wichtig ist, den mache ich ganz kurz, weil haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ist, die Aussage ist, wir können nicht zu kurz kommen in der Frage, wer Jesus wirklich ist. Deshalb ist es so wichtig. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne Christ werden, aber ich kann nicht glauben, dass dieser Jesus Gott ist. Wir müssen den Menschen helfen zu sehen, dass wir ankommen, erst in dem Augenblick, wo wir sagen können, mein Herr und mein Gott. Und jetzt ganz zum Schluss, um das ein bisschen abzukürzen. Nochmal ganz eine positive Sache muss man über den Thomas sagen. Ist doch gut, dass der Thomas nicht gleich geglaubt hat. Weil stell dir mal vor, die Jünger hätten dem Thomas gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas hat gesagt, habe ich mir gedacht. Ich hatte so ein Bauchgefühl, ich hatte so einen Vibe, ich hatte so eine Spiritualität, das habe ich eigentlich erwartet. Wenn das gewesen wäre, würde unser Glaube heute auf den Gefühlen und den Empfindungen des Thomas basieren. Aber Gott sei Dank hat er, wie alle anderen Jünger und alle anderen Frauen, gesagt, niemals, nie glaube ich der Auferstehung. Und Jesus sagt, kein Problem, ich beweise dir das. Hier bin ich. Und die Jünger konnten sagen, wir haben ihn gesehen, unsere Augen haben gestarrt. Wir haben ihn angefasst. Wir haben mit ihm Fisch gegessen. Leute, wir haben alle nicht geglaubt. Wir haben keine Agenda. Wir können eine Sache nur sagen. Wir haben diesen Mann, der tot am Kreuz hing, lebendig gesehen. Und was wir heute haben, und das ist das Gute, ist, wir können nicht sehen. Sagt Johannes aber genau. Jesus wird sich uns wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, garantiert, nicht zeigen, auf die Art und Weise, wie er sich seinen Jüngern gezeigt hat. Aber wir haben die verlässlichen Augenzeugenberichte von Leuten, die sich das nicht gewünscht haben, nicht ausgedacht haben, gar keine Hoffnung dafür haben. Die haben sich gewehrt dagegen. Jesus hat gesagt, kein Problem, hier bin ich. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, tatsächlich, dich lebendig zu sehen, hat uns überzeugt. Und unser Glaube heute beruht nicht einfach nur so auf so, ja, das könnte oder das könnte nicht, sondern es beruht auf verlässlichen Augenzeugenberichten von Menschen, die gesagt haben, es ist mir genauso schwer gefallen zu glauben, aber ich habe ihn gesehen. Ihr könnt mir vertrauen. Dieser Jesus lebt. Amen und Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.